SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Vor 2 Jahren hat Jungfrau Bani jubiliert. Zu ihrem 100-Jahr-Jubiläum. Am 1. August 1912 ist die Jungfrau Bani das erste Mal bis zur Oberstufe aufs Jungfraujoch hochgefahren. Das Jubiläumsjahr 2012 war dann für die Bahn ein Rekordjahr mit einem Rekordgewinn. Und das letzte Jahr ist der Gewinn nochmal hoch. Die Fahrt zur Oberstufe aufs Jungfraujoch ist auch spektakulär. 16 Jahre lang haben sie in der Zeit Hunderte von Arbeitern Tunnel gebohrt und rausgepickelt, haben mit Tonnen von Dynamit Felsen gesprengt, haben Schienen gelegt, Schotter reingeschaufelt. Dort oben in der Kälte arbeiten, das war hart. Und gefährlich. 30 Menschen haben ihr Leben verloren. Überhaupt war die Bahn aufs Jungfraujoch eine verrückte Idee und ist es bis heute eine technische Meisterleistung. Und sie hat exakt die Zeit gepasst, wo man sie gebaut hat, in die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts. Eine Zeit, wo man an Technik geglaubt hat und wo der Tourismus in der Schweiz so richtig aufgeblüht ist. Der SRF1-Redakteur Jürg Uninger ist in die Geschichte der Jungfraubahn eingetaucht.
Good morning, your tickets to Yaon. Thank you. Have a nice day. Morning. Und guten Morgen. So. Danke vielmals. Schönen Tag.
Einfahrt der Züge nach Jungfraujoch. Bitte zurücktreten. Arrival of the trains for the Jungfraujoch. Please stand clear.
Das ist die Gewaltsleistung, was die dann haben vollbracht. Und ich bin nicht sicher, wann wir es heute noch Stand berechnen, so eine Bahn zu erstellen.
Seit über 100 Jahren fährt die Jungfraubahn aufs Jungfraujoch auf. Kleine Scheidegg, Eigergletscher, Eigerwand, Eismeer, Jungfraujoch. 9,3 Kilometer rauf, 1400 Meter Höhendifferenz. Der grösste Teil im Berg. Hier oben der höchstgelegene Bahnhof von Europa. Die höchstgelegene, ständig bewohnte Forschungsstation vom Kontinent. Und eine spektakuläre Aussicht auf den Aletschgletscher, den grössten Eisstrom der Alpen. Jeden Tag sind es bis zu 5'000 Touristen aus der ganzen Welt. Im ganzen 2011 sind es mehr als 750.000 gewesen. Die Sicherheit hier oben, hochalpin, ist ganz wichtig, sagt der Rolf Hirschi, 35 Gleismonteur. Einmal pro Woche kontrolliert er die ganze Strecke. 4 bis 5 Stunden geht's. Sie sind das Dritte, die diese Sicherheitstour abwechslungsweise machen.
Im Tunnel laufen wir los im Jungfraujoch oben und dann laufen wir bis in die Station Eismeer. Und in diesem Abschnitt Joch Eismeer tun wir die Schienen kontrollieren, die Zahnstangen kontrollieren und so ein bisschen die Umgebung, also sprich Felsen, Felsabbruch und Sättigs. Und wenn das irgendetwas sein sollte, macht man da weiter Meldung. Und ja, und dann wenn wir Station Eismeer sind, melden wir uns wieder auf der Station kleine Scheideck melden, dass wir Station Eismeer sind. Dass wir jetzt weiterlaufen. Die nächste Station ist dann hier Eicherwand.
Und nachher geht es noch weiter bis Station Eigergletscher runter. Und auf dieser Strecke sind wir gerade und schauen den Tunnel etwas genauer an.
Zum Beispiel ist Felsabbruch, dass die Züge unter Umständen gar nicht mehr fahren können, dass man die stoppen im äußersten Notfall. Es kann auch Schienenbruch sein, dass die Schienen anfangen zu reissen. Wobei jetzt hier ist nicht mehr so grosse Gefahr, weil es jetzt alles neues Gleis ist hier im Tunnel, plus Zahnstangen. Es kann, aber muss nicht.
In der Tunnelinne hat es 2 schwarze Rohre. Eins fürs Abwasser, das andere fürs Trinkwasser vom Joch. Das Rohr mit Trinkwasser hat alle 50 Meter einen Anschluss für die Feuerwehr, wenn es einmal brennen sollte in den Tunnel.
Was auch gemacht worden ist in den laufenden Jahren, ist hier der Handlauf im Tunnel. Da hat man alle 250 Meter hat man so einen Taster, wo man den Lichtschalter drücken kann. Dann hat man eine Beleuchtung, wie ein Handlauf, der beleuchtet ist, wo so eine Leuchtschlange drin ist. Plus alle 100 Meter ist ein Nottelefon.
Im Tunnel innen kommt einem die Vergangenheit entgegen. Man sieht im relativ engen Tunnelloch ganz genau, wo die Arbeiter mit ihren Spitzhacken Steine weggeschlagen haben. Die Wände sind noch so roh wie vor 100 Jahren.
Dann zumal haben sie unheimlich körperlich, noch mehr körperlich müssen arbeiten. Und das ist also Hut ab von den Personen, die dann hier gearbeitet haben.
Gerade vor einer Woche hat man einen Teil der Gleisanlage komplett ersetzt. Der Rolf Hirschi war dabei. Wir haben dabei das Originalgleis rausgenommen und ersetzt, das 100 Jahre gehabt hat. Schräg oben ist ein Stollenausgang, vermacht mit einer Bretterwand und einer Tür.
Hier sind vor 100 Jahren ist so ein Stollenausgang. Die Tunnelarbeiter haben hier den Bauschutt rausgetan. Also, was sie alles oben gebracht haben, sind sie hier raus mit dem Bauschutt. So mit einem Wägeli haben sie einfach den Vollschutt hier rausgetan. So über die Eigerwand ab haben sie den gelassen. Man kommt hier raus, kommt man gerade in die Eigerwand selber, in die Felsen selber. Die Bergsteiger, die sonst kommen hier rein oder geben hier von der Station Eigerwand, laufen sie ab und gehen hier raus. Das ist noch alles original.
Original ist auch das Gerücht, es gebe hier ein Tunnelgespenst. Mogwä heisst es. Gesehen hat es noch niemand.
Individual passengers to the Jungfrau Train 215. Einzelreisende nach Jungfraujoch Gleis 1 Sektor D, Bezug 215.
Der Durchschnittstourist von heute weiss von all dem nichts. Die Jungfraubahn befriedigt das Verlangen nach einem Schnellbesuch ohne Risiko in einer Hochgebirgswelt. Dass der Guckiföhn mit manchmal über 200 Stundenkilometer Geschwindigkeit den roten Doppeltriebwagen könnte in Schwierigkeiten bringen, weiss im Wagen innen niemand.
Könnt ihr noch das Halbtags sehen, bitte? Half-Price-Card, please.
Die Bahn fährt zwar nur mal langsam, aber man kommt hier oben immer an. Und manchmal kippt hier oben der eine oder die andere einen Moment weg, wird ohnmächtig. Wegen der Höhe, weiss der Hans-Rudi Schranz. Er ist Kondukteur von der Wengener Altbahn und früher jahrelang mit der Jungfraubahn ganz raufgefahren. Und Ängste, so hoch oben im Gebirge, gäbe es auch, sagt er.
Das geht so. Es gibt natürlich Leute, die Angst haben im Tunnel, die Panik bekommen, weil der Jungfraubahntunnel ist natürlich relativ eng ausgebrochen, ist nicht gemauert. In dem Sinn, man sieht Felsvorsprünge, die nach dem Fenster herkommen. Und das kann natürlich beim einen oder anderen auch Panik geben. Das ist das eine. Aber was auch noch manchmal Platzangst im Zug. Generell, wenn zum Beispiel ein schöner Tag ist, man einfach nicht allen Gästen einen Sitzplatz anbieten kann. Das ist natürlich auch ein anderes Phänomen, wo einfach die Enge von Luft, also wir kennen es ja von der U-Bahn, die dort schon in der Stadt waren, kennen das, aber die das vielleicht nicht, das Feeling nicht haben, denen kann es eben schon Angst auslösen.
Adolf Gujazella galt und gilt als geschäftstüchtig, aber auch als ein im Stile eines amerikanischen Eisenbahnkönigs rücksichtslos handelnder Geschäftsmann.
Hinter der Jungfraubahn steht der Zürcher Industrielle und Financier Adolf Gujazella. Sein Vater hatte eine Spinnerei und er, der Sohn, hat dort auch gearbeitet. Später ist er Teilhaber geworden und er hat auch ein Textil-Exportgeschäft gegründet. Als Politiker ist er im Zürcher Kantonsrat gesessen. Bekannt ist er aber auch als Eisenbahnkönig gsi. Er ist nämlich Grossaktionär und im Verwaltungsrat bei der Nordostbahn gsi und hat sich generell sehr für Eisenbahnen interessiert und für Geologie. Der Politiker Adolf Gujazella hat als Despot gegolten und auch als Unternehmer ist er nicht zimperlich gsi, aber mit einem unglaublichen Durchhaltewillen. Das haben auch die Arbeiter am Eigergletscher gemerkt. Die Organisation war streng hierarchisch, fast schon militärisch. Wie es den Arbeitern genau gegangen ist, wie sie gearbeitet haben, gelebt, gegessen, das hat der Historiker Patrick Moser in seiner Dissertation So wird die Jungfrau zur Demoiselle gemacht, Projektierung und Bau der Jungfraubahn genauer angeschaut. Gerade bei den Arbeitern sei die Quellenlage aber ziemlich dünn, sagt Patrick Moser. Einigermassen genau wissen wir, woher die Arbeiter waren.
Die Arbeiter sind vor allem aus Italien gekommen und vor allem aus Norditalien. Weil wir hatten das Gefühl gehabt, die seien leistungsfähiger. Bei den Süditalienern aus Kalabrien oder Sizilien, dort haben wir das Gefühl gehabt, die sparen zu viel und ernähren sich nicht recht und die werden mit der Zeit schwach. Wir haben es einmal mit den Schweizer probiert am Anfang und dann vom Bahn, aber hat dann irgendwie festgestellt, dass die zu wenig behenden sind mit den Sprengungen und mit zu wenig Schaffung in dem Sinn.
Und Patrick Moser hat herausgefunden, genaue Listen von allen Arbeitern gibt es nicht, weil kaum einer lang da oben geblieben ist. Häufig sind täglich Leute gegangen oder gekommen.
Das war echt normal gewesen. Also es war auch nicht so gewesen, dass die Leute eigentlich dauernd dort waren, sondern es hat sehr viel gegeben, die haben einfach ein paar Monate gearbeitet. Zum Beispiel Bauern aus Norditalien, die einfach über die Winterzeit einfach das Geld verdient haben, dann in die Schweiz quasi bei der Jungfraubahn gearbeitet haben und dann im Frühling wieder zurückgegangen sind.
Nach grösseren Unfällen sind amigs gerade Dutzende aufs Mal gegangen. Die Kälte, das Essen, die harte Arbeit, die Unterkunft, das alles sind immer wieder Gründe gewesen, zu gehen. Zu denen, die am längsten geblieben sind, haben zwei Schmied gehört. Die Schmied haben jeden Tag die Bohrer von der elektrischen Tunnelbohrmaschine geschliffen und Werkzeug geflickt. Einer von ihnen war der Adolf Holzer von Wilderswil, der von 1888 bis 1972 gelebt hat. Seine Tochter, Rosemarie Rieser-Holzer von Luzern, ist heute 85. Und sie erinnert sich an den Vater.
Er hat Schmied gelernt und hat im Wallis als Schmied gearbeitet, in der Hammerschmiede. Und dort hat er auch die Lehre gemacht. Und ist als 18-Jähriger ist er nachher dort beim Simplon-Durchbruch dabei gewesen. Und da hat er immer die Werkzeuge instand gehalten. Und auch geschmiedet und für das geschaut. Er war also nicht als Mineur im Tunnel gewesen. Und durch das, dass er beim Simplon-Durchbruch mitgeholfen hat, ist er an den Eigergletscher gekommen. Und das war 1908, dann war er 20-jährig.
Auf der Baustelle geblieben ist ihr Vater Adolf Holzer bis am Schluss, bis 1912.
Das wird natürlich nicht ein 8-Stunden-Tag sein. Und er war dort immer dort oben gewesen. Da ist er noch nicht ins Tal gekommen, zu der Zeit. Da heisst doch nicht Ferien gehabt.
Viel Arbeit, wenig Freizeit, keine Ferien. Das war für alle gleich gewesen. Die Rosemarie Rieser nimmt ein Foto für ihn von 1912.
Ja, seht ihr, das sind die Fotos, wo er am Schmieden ist. Und hier so, da tut er einfach die Werkzeuge, tut einfach nicht nur Werkzeuge, seht ihr, da hat er ein Rohr, das er bearbeitet. Und das sind doch die jungen Italiener, die Buben, die auch mitgeholfen haben im Tunnel. Und die sind auch viel in die Schmiede gekommen und das ist einer von diesen kleinen Italienern. Die Italiener waren natürlich für jede Rappen froh, die sie verdient haben und nachher können heimschicken. Das war ja auch bei den kleinen Italienern. Die haben ja mit ihrem kargen Lohn ihre Familie fast erhalten in Italien. Und das ist ein ganz gutes Foto von 1912.
Die Italienerbuben dort oben waren vielleicht etwa 15.
Er hat nur erzählt von zwei Italienerbuben, die gestorben sind. Und ihm wahrscheinlich ans Herz gewachsen waren. Die sind eigentlich fast so durch eine Erschöpfung gestorben. Oder lange Zeit.
1912 war der Tunnel fertig. Der Adolf Holzer ist zurück ins Wallis, 1924 aber wieder zu der Jungfraubahn zurückgekommen, als Maschinist und Lokführer. Musik. 16 Jahre ist es gegangen, bis die Jungfraubahn gebaut war. Bei den Arbeitern hat es vor allem Mineure gehabt, sagt der Historiker Patrick Moser.
Das waren die für die Sprengung zuständig gewesen, dann die Handlanger, eigentlich die dann das Gestein rausgenommen haben, zusammen mit den Schutterer. Und dann hat es den Schmied noch gegeben, der sie auch gebraucht hat, der die ganzen Bohrer zum Beispiel dauernd geschliffen hat, damit man mit dem arbeiten konnte. Was es am Anfang auch noch gegeben hat, war jemand, der zuständig ist für die ganze Aufbereitung vom Wasser im Winter. Also jemand, der der geschaut hat, dass immer genug Wasser rum ist, weil es hat keine Quelle gegeben im Winter, es war alles versiegt gewesen. Und man hat dann einfach mit elektrischem Strom dann aus dem Schnee oder aus dem Eis hat man dann Wasser gemacht. Und da war zum Beispiel speziell angestellt gewesen für das. Und was es auch noch gebraucht hat, war ein Bauschreiber gewesen.
Wie die Mineure und ihre Handlanger, die Boccias, im Tunnel in mühsamer Handarbeit gearbeitet haben, ist im Jugendroman «Svizero» von Niklaus Bolt beschrieben. Ein Buch über den jungen Christian Aplanalp von Untersee, den Svizero, der umgeht und mitschafft.
Der Wagen hält, alle Arbeiter springen hinunter, jede seine angezündete Laterne in der Hand. Die Mineure greifen zu ihren Bohrern und Schlägern, nur die Boccias, die Handlanger, haben weder Werkzeug noch Licht. Der Aufseher schließt das Holzgitter auf, das die Station Eismeer von der hereinragenden nackten Felswand trennt. «Avanti, coraggio! In Gottes Namen wollen wir anfangen!» ertönte die Stimme des Ingenieurs. Mineure schleppen die Bohrsäulen und die Bohrmaschinen herbei und Kisten, durch die das elektrische Kabel läuft. Der Ingenieur gibt Richtung und Höhe des Tunnels an. Die Mineure bestimmen die 16 Stellen, an denen gebohrt werden soll. Unter furchtbarem Geknatter greift die Bohrerspitze in den Felsen, frisst sich voll Gier in das harte Gestein und wühlt darin wie eine lebendige Hand. Die Gesichter werden grau, die Haare weiß. Jetzt ergreifen die Mineure die Spazzetti-Stangen, die in Löffelform enden. Sorgfältig kratzen sie alle Gesteinsresten aus den Bohrlöchern. Die Löcher sind fertig. Alle Arbeiter weichen mehrere hundert Meter in den Tunnel zurück. Erschöpft, in hockender Stellung, drücken sie sich an die Felswand. Es erscheint der Focchino, der Feuerwerker. Er steckt in jedes Loch 6 bis 8 Dynamitpatronen. Auf die Ladung wird die Zündkapsel mit der Zündschnur aufgesetzt. Er zündet die Zündschnüre an und springt 200 Meter zurück. Ein dumpfer Knall am Vorort. Der Schall pflanzt sich fort. In unregelmäßigen Zwischenräumen gehen die Minen los. Eine schwere Rauch- und Staubwolke wälzt sich langsam durch den Tunnel. Rasch wird frische Luft eingepumpt. Die Ventilatoren und Kompressoren arbeiten mit vollen Kräften. Schon erscheint die zweite Schicht. Die erste Schicht wirft ihre Bohrer auf den Wagen. Die Berge von Schutt und Gestein zu räumen, überlassen sie der zweiten. Frische Luft weht ihnen am Eingang des Tunnels entgegen.
Dass die Bohrmaschinen mit Strom gelaufen sind und dann auch die Bahn selber, ist zu dieser Zeit revolutionär gewesen.
Man muss sehen, dass dann, wo die Jungfraubahn gebaut wurde, Strom eigentlich ein relativ neues Phänomen war. Es gibt da Schilderungen dazu, wo ein Journalist dort war, im Eigengletscher, und gesagt hat, das ist alles so unheimlich hier mit dem Strom, ich weiss nicht genau, wo er durchgeht, und es brummt irgendwo. Und das ist offenbar wirklich ein neues Phänomen gewesen, dann zumal der Strom. Und das ist eigentlich etwas von auch revolutionärisch eigentlich in dem Sinn, dass man dort mit Strom geschafft hat, respektive die Bahn von Anfang an mit Strom gelaufen ist. Also es wäre ja auch nicht möglich gewesen, dass irgendwie mit der Dampfbahn wäre gegangen auf die Jungfraujoch in diesem langen Tunnel, wo doch irgendwie fast eine Stunde gefahren ist drinnen.
Im Tunnel arbeiten war gefährlich und über all die Jahre gefährlich geblieben. 30 Menschen sind in diesen 16 Jahren umgekommen.
Hör, Bub, du bist da oben in Eis und Schnee gefangen. Und heillos ist das Gesprenge. Siehst du nicht, wie viele ein Glied verbunden haben, der das Ohr, der den Finger? Und manchen trägt man tot hinunter. Es muss ja Menschen geben, die sich opfern, wenn solch ein großes Werk vollendet werden soll. Aber die Italiener sind's mehr gewohnt als wir.
Man muss sagen, dass es im Tunnel relativ kalt war, oder sehr kalt im Vergleich zu anderen Tunnelbauten. In anderen Tunnel ist es warm vom Druck vom Berg her. Bei der Jungfraubahn war es aber kalt. Und das hat dann auch zu bestimmten Problemen geführt, in dem zum Beispiel das Dynamit gefroren war. Und je nachdem, wenn man das gesprengt hat, ist es einfach nicht losgegangen. Und dann ist auch die Dynamitstange dort gelegen, im Gestein, in der Kälte innen. Und wenn ein Arbeiter dann quasi das Gestein zerkleinert hat, hat es können sein, dass ihm das ganze Gestein nachher ins Gesicht geflogen ist. Und es hat sehr viel Unfälle gegeben, durch das sehr viel Tote und sehr viele Leute da, die nachher einfach Augenprobleme, respektive ihr Augenlicht verloren haben durch das.
Der schwerste Unfall hat es 1899 gegeben. Bilanz 6 Tote. Vermutlich beim Sprengen.
Die der Unfall von 1899 ist relativ noch im Dunkeln eigentlich. Es gibt da überhaupt keine Quellen dazu. Es gibt einfach Zeitungsartikel, die sagen, dass beim Sprengen irgendein Fehler muss gemacht worden sein, dass jemand eine Fehlmanipulation gemacht hat. Aber die genauen Hintergründe kennt man eigentlich nicht.
In der Zeitung konnte man dort mal nachlesen, dass es ein Sprengunfall war. Dynamitstangen sind meistens tief gefroren aus dem Lager in Stollen gekommen. Dort hat man sie aufgetaut. Möglicherweise ist es so zu dem Unfall gekommen. Ein Zeitgenoss hat dort mal geschrieben, hier lag ein abgerissenes Bein, dort ein vollständig entfleischter Armknochen, hier eine Hand, dort ein Kopf ohne Rumpf, an der Decke hingen Fleischfetzen und Gehirnteile und zwischen all diesen verstümmelten Körperteilen stark verbrannte Tote. Prävention war dort mal eben ein Fremdwort gewesen. Und ein Arzt vor Ort hat es auch nicht gehabt.
Am Anfang hat man wirklich, hat die Jungfrau Bahn sich bemüht um die Arbeiter, mehr als eigentlich in den späteren Jahren, und hat einen Bahnarzt dann angestellt gehabt. Und später hat man auf den verzichtet, der war dann in Wengen unten gewesen. Und wenn einfach ein Unfall passiert ist oder so, hat einfach zuerst mal, man müssen auf Wengen aber telefonieren, ist nicht mal klar gewesen, ob man überhaupt ein Telefon gehabt oder nicht. Und dann hat er müssen raufkommen. Das kann man sich vorstellen im Winter, wo ja die Bahnen nicht gefahren sind, oder wie mühsam das war, bis dort oben war und ob er überhaupt noch helfen konnte oder nicht. Das ist für mich, als ich es gelesen habe, relativ unverständlich gewesen, weil es hat gerade am Anfang vom Bahnbau einen Fall von Typhus gegeben, der sich dann nicht weiter ausbreitet hat. Aber man kann sich vorstellen, was dann hätte passieren können, wenn kein Bahnarzt da ist oder überhaupt kein Doktor. Wenn da irgend so eine Seuche ausgebrochen wäre im Hochgebirge und was dann Konsequenzen wären gewesen.
Es war ein reines Wunder gewesen, dass beim allergrössten Sprengunfall, den es jeden oben gegeben hat, niemand tot oder verletzt worden ist.
Das war dann im November 1908 gewesen, wo das Dynamitlager in die Luft gegangen ist. Der ungünstigste Zeitpunkt gewesen, weil das Dynamitlager ist voll gewesen, weil man hat für den Winter die ganzen Vorräte dort oben gehabt. Wir vermuten, dass dann irgendwie ein Ofen, der da drinnen war, ein Defekt war und dass aufgrund von dem das Dynamit nachher in die Luft gegangen ist. Die Explosion, muss man noch sagen, hat zu Schäden geführt, zwar nicht an Personen, sondern einfach an Gebäude. Also in Grindelwald zum Beispiel hat es Fensterscheiben gegeben, die kaputt gegangen sind. Und man sagt auch, dass man bis in Schwarzwald rein die Explosion gehört hätte.
Radio SRF. Sie hören den Doppelpunkt über die Jungfraubahn, die seit über 100 Jahren aufs Jungfraujoch rauffährt. Im Tunnel ist im Dreischichtenprinzip geschaffen worden, 24 Stunden am Tag. Die Unterkünfte in den Arbeiterbaracken auf Eigergletscher sind schlimm gewesen. Im Winter, wenn der Guckiföhn geblasen hat und es draussen bis minus 26 Grad Celsius war, ist es drinnen nur 7 Grad plus gewesen. Und für die Arbeiter hat es zu wenig Bett gehabt, sagt der Historiker Patrick Moser, der über den Bau der Jungfraubahn eine Dissertation geschrieben hat.
Hat eigentlich nicht für jeden Arbeiter ein Bett gehabt, sondern drei Arbeiter haben sich ein Bett geteilt. Also ein Arbeiter hat geschlafen, einer war am Arbeiten und einer hat quasi Freizeit gehabt. Und so ist natürlich das Bett einfach immer wieder dauernd benutzt worden, 24 Stunden am Tag. Und das hat dann zu relativ prekären Verhältnissen geführt gehabt. Es hat eine Delegation vom Verwaltungsrat, die war nachher mal oben gewesen, beim Eigengletscher. Und sogar die mussten konstatieren, dass das eigentlich nicht menschenunwürdige Verhältnisse sind, die eigentlich dort oben herrschen. Also hat uns dazu geführt, dass es Läuse und so Sachen gegeben hat und dass der Stroh zum Teil auch gefüllt ist. Zum Essen muss man sagen, es gibt da relativ wenig Quellen. Was aber einfach auffällt, ist, dass das Essen immer eine Frage war bei Streiks. Also vor allem im Jahr 1911 hat es einen grossen Streik gegeben, wo die Arbeiter reklamiert haben, weil die Ernährung so schlecht sei. Und es gibt aus dieser Zeit auch Listen, also eine Übersicht, was eigentlich der Koch den Arbeiter vorgesetzt hat. Und man muss einfach sagen, tatsächlich war das sehr wenig für körperlich arbeitende Leute, die dort oben sind und in dieser Kälte dort müssen arbeiten. Dass es einfach unzumutbar war, was den Arbeiter vorgesetzt worden ist. Bruttolöhne sind eigentlich im Verhältnis zu anderen Tunnelbauten relativ hoch gewesen. Was aber auch war, dass die Jungfraubahn auch Abzug gemacht hat, hat auch Versicherungen für die Ernährung. Und das hat bis zu 50% vom Lohn können ausmachen, der ihm da abgezogen worden ist. Einfach vielleicht um das Verhältnis ein bisschen zu sehen, also als die Jungfraubahn fertiggestellt worden ist, hat der Handlanger so viel verdient, dass er eigentlich 12 Tage hätte müssen arbeiten, bis er sich eine Fahrt auf die Jungfrau Joch hätte können leisten. Während der Bahnbau hat es insgesamt 6 Strecks gegeben, in den 16 Jahren war es insgesamt. Und die haben sich eigentlich immer um sehr konkrete Sachen gedreht. Also es ist nicht darum gegangen, dass es die Anarchisten waren und die Weltrevolution wollten ausrufen vor Jungf vom Egerletscher aus, sondern es sind wirklich um konkrete Sachen gegangen, wie eben die Ernährung oder sie waren mit den Baumaschinen unzufrieden und auch die Lohnfragen, das waren eigentlich so die Themen, gewesen, die im Vordergrund gestanden sind. Das hat auch zum Teil dazu geführt, dass wenn die Jungfraubahn sich nicht flexibel gezeigt haben. Also in einem Fall weiss man, dass auch praktisch sämtliche Arbeiter gegangen sind und dann am anderen Bahnbau weitergearbeitet haben.
Mein Name ist Peter Brunner, ich komme von Wengen, habe Jahrgang 45, bin langjähriger Mitarbeiter von der Jungfraubahnen und bin eigentlich mein Leben lang Touristiker gewesen. Ich befasse mich auch ein bisschen mit der Geschichte befassen vom Tourismus, vom ganzen Tal, vom Lauterbrunnental, natürlich über den Alpinismus und alles, was irgendwie mit dem Tourismus zusammenhängt. Also grundsätzlich kann man eigentlich sagen, die ganze Jungfraubahn und der ganze Egergletscher, das ist eine ewige Baustelle. Das ist immer gewachsen vom ganzen Anfang an, von 1896 an. Ist da gegangen, bis zum Hinterzukommen, ist etwas umgebaut worden und so weiter und so fort. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu einem von den wichtigsten Häusern, nämlich dort, wo Schmidt da war. Dort, wo die langen Bohrer sind, geschliffen wurden und zweckgemacht wurden, um dann im Felsen von Meiger auf dem Mönch zu bohren und zu sprengen. Das ist gerade das oberste Haus, das dann nachher neben da ran gerade in den Tunnel hineingeht. Insgesamt haben wir ja da, ich weiss nicht, das mal auswendig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mitten Säulstellen, wo von der Küche abfällen, die Schweine sind gefüttert worden, sind das ja fast 15 verschiedene Gebäude hier wohnen. Ganz am Anfang noch nicht, aber schon eine recht stattliche Anzahl. Bei allem Baubeginn schon bereits. Jetzt müssen wir hier über das Gleis rüber. Ja, schön, angeschrieben. Die Schmiede 1897, während der ganzen Bauzeit vom Tunnel 97 bis 12 zum Unterhalt der Bohrer und zur Werkzeugherstellung. Jetzt wollen wir gucken, ob wir da rein können. Das ist nicht ganz. Ja, da sehen wir nicht mehr so viel. Das ist mehr oder weniger nur noch ein Magazin, aber man muss sich also hier vorstellen, da war die Esse, gewesen, da war der Amboss gewesen. Alle Werkzeuge, die er braucht, was der Schmied hat gebraucht und hier ist der Unterhalt hier passiert. Heute würde ich das nicht mehr hier gemacht, selbstverständlich. Das kam laufend aus dem Tal, aus modernen Werkstätten. Aber dann ist das also hier ist das passiert und am Schluss war es ja so gewesen, kurz vor dem 21. Februar 1912, vor dem Durchbruch vom letzten Stollen am Joch, haben sie noch extra Längbohrer gemacht und noch extra geschärft, für das dann mit einem unhuren Klapf eben am Morgen, in den frühen Morgenstunden von dem 21. ist leicht geworden im Joch und der Stollen ist offen gewesen.
Auf der Station Eigergletscher im Gebäude auf der Ecke ist das Studierzimmer von Adolf Gwierzeller, von dem Mann, der hinter der Jungfraubahn steht. Es ist noch so, wie wenn er gestern noch drinnen gearbeitet hätte. Der Gwierzeller hat die Idee gehabt, die Jungfraubahn nicht von ganz unten vom Lauterbrunnental zu bauen, sondern erst ab der kleinen Scheidegg, wo bereits die Wengener Altbahn hergefahren ist. Es hat aber schon zwei andere Jungfraubahnprojekte gegeben. Eins von einem Köchlin und eins von einem Trautweiler, sagt der Historiker Patrick Moser.
Die beiden Projekte, die es gegeben hat in den 1890er Jahren, sind ja parallel eigentlich entwickelt worden und sind ja parallel dann eingereicht worden für eine Konzession. Die haben eigentlich beide vorgesehen, dass man von Lauterbrunnen ausgeht, respektive von Stechelberg aus im Lauterbrunnental ein bisschen weiter hinger. Und dass man dann direkt ohne Zwischenstationen auf den Jungfraugipfel hochkommt. Und das eine ist gesehen, ein sehr futuristisches Projekt, das man noch mit der Art Rohrpost sich vorgestellt hat, wo man in 15 Minuten dann vom Tal aus auf dem Jungfraugipfel oben gestanden wäre. Das zweite Projekt war dann eine Art Stallzählbahn gesehen, einfach durch den Berg durch vom Stechelberg dann auf die Jungfrau Joch rauf. Gänzlich im Berg hatte das gesehen.
All diese Projekte haben perfekt in die Zeit gepasst.
Die vom 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, redet man eigentlich von einem Bergbahnfieber. Also, dass man sehr viele Projekte hatte, immer verrücktere Projekte, und dass sich einfach immer wieder Ingenieure oder Leute gefunden haben, die irgendetwas ausgearbeitet haben. Wenn man heute schaut, was im Berner Oberland rum ist, gibt es sehr viele Bahnen, die in dieser Zeit entstanden sind. Eben von Wengeren Alpbahn, Schinnige Plattenbahn, Prinzenrothornbahn, Niesenbahn. Das sind eigentlich Sachen, die alles aus dieser Zeit sind.
In dieser Zeit hat man an Technik geglaubt, an Fortschritt, mit Leidenschaft, mit Optimismus, mit Freude am Experiment. Auch der Gwierzeller. Und dazu war er ehrgeizig, mit dem Gefühl für das, was möglich war. Die ersten vier Jahre hat er das Projekt selber finanziert, dann ist er gestorben. Und man hat das Geld via Aktien und Obligationen mühsam zusammenkratzen. Wegen der beiden Weltkriege und der Krisen in den 30er Jahren dazwischen hat die Jungfraubahn dann erst ab den 50er Jahren rentiert. Mit der Idee für eine Bahn auf die Jungfrau hat er und haben auch schon seine Vorgänger viel Kritik, aber auch Lob bekommen.
Das Jungfraubahnprojekt hat man im Berner Oberland selber sehr gut aufgenommen gehabt. Die Bevölkerung ist eigentlich ziemlich dafür gesehen, dass das gebaut wird. Das hat mehrere Gründe gehabt. Das eine ist, es hätte dann gar keine Kutsche gegeben auf diesem Gebiet oben. Also, es hat gar keine Konkurrenz gesehen. Und die Landwirtschaft ist eigentlich auch weiter runter gesehen. Also, dort hat es schon irgendwo noch Kühe gehabt, aber es war relativ wenig gewesen. Und die Bevölkerung vom Lauterbrunnental, die ist sehr für den Bahnbau gesehen. Vor allem, weil es die Zubringerlinie schon gegeben hat. Und das hat mich sehr begrüßt, dass jetzt eigentlich hier wirklich ein Tourismusmagnet entsteht.
Kritik hat es auch gegeben.
Das eine war mal Bergsteiger, also der SAC, der sehr viele Diskussionen darüber geführt hat, ob man jetzt die Jungfraubahn so unterstützen soll oder nicht. Weil das Ziel des SAC dann zumal war, dass man die Zugänglichkeit zu den Bergen erleichtert. Jetzt war das mit der Bahn. Soll man das unterstützen oder nicht? Dann Kritik ist auch von Ärzten. Also es war eine Frage, wie reagieren überhaupt die Leute auf dieser Höhe. Das haben wir ja nicht gewusst. Die Einzigen, die dort oben waren, waren Bergsteiger. Und die waren relativ gut trainiert. Junge Leute, junge Männer vor allem. Der Gwierzeller hat dann Studien vorgelegt, wo zuerst gesunde Leute ziemliche Unbedenklichkeit attestiert haben. Und wir sind dann nicht mehr gross nachgegangen. Und die dritte Gruppe eigentlich, das waren Ingenieure, die das Gefühl hatten, das ist unmöglich, die Bahn zu bauen. Und hat vor allem auch Kritik geäußert am ganzen Zeitplan, den Gwierzeller aufgestellt hat, und auch an der Finanzierung. Und die haben gesagt, also, das ist echt gar nicht möglich, in dieser kurzen Zeit mit so wenig Geld diese Bahn zu bauen. Und eigentlich hat die schlussendlich recht bekommen. Es hat viel mehr gekostet und ist viel länger gegangen, als man ursprünglich gemeint hat. Aber die Bahn ist realisiert worden, wenn halt noch mal bis zum Jungfraujoch, noch mal in Anführungszeichen.
Kritik hat es auch von den Vorläufern von der Heimatschutzbewegung gegeben. Die haben gewarnt vor der Zerstörung der Landschaft. Eine ausführliche Debatte hat es auch in den Zeitungen im In- und Ausland gegeben.
Schon kurz nach der Einreichung der Konzessionsgesuche durch Köchlin und Trautweiler begann im In- und Ausland eine ausführliche Debatte über die beiden Projekte. Den Anfang machte ein Engländer in der Londoner Zeitung The Times. Negative Stimmen kamen auch aus Deutschland und Basel. Sie alle beklagten die Entweihung der Alpen. Eine deutsche Zeitung schrieb, durch die Bahn werde die Jungfrau, die Königin der Berge, zur Demoiselle gemacht. Als Zentrum der Opposition gegen die Jungfraubahn entpuppten sich immer wieder die Basler Nachrichten. Eingleisige Gemeinheit, Naturschändung mit Dampfbetrieb, schmalspurige Profanation. Gibt es keinen Schutz mehr gegen die Verpflanzung der befragten Prosa, eines gemütlosen Kellnertums und des ganzen widerwärtigen Schweifs dividendenhungriger Aktienunternehmungen auf die hehren Gipfel unserer Berge? Aber sollen die Gräuel an der Rigibahn, soll der Jahrmarkt, wie er sich jetzt auf Rigikulm ausbreitet, soll die banale Hotelwirtschaft nach modernstem Stil mit Preisen, die für die obersten 1000 von im Gold wühlender Parvenus berechnet sind, sich über alle Gipfel der Schweiz ausdehnen?
Es war auch die goldige Zeit vom Tourismus. Reiche Engländer und dann Deutsche sind in die Luxushotel gekommen, haben die Landschaft genossen und das Abend Salonorchester. Die Jungfraubahn, das verrückte Projekt, muss man auch im Zusammenhang mit dem Tourismus von denen sehen. Auch vom Bergsteigen. Und davon, dass der Mensch die Berge mit der Zeit als Reiseziel entdeckt hat, sagt der Lokalhistoriker Peter Brunner.
Albrecht von Haller war ja ganz ein wahnsinniger Gelehrter, Mediziner, Naturforscher. Als er sein Gedicht 1728 «Die Alpen» hat geschrieben, ist das nachher europaweit sofort gelesen worden. Von verschiedenen Grössen und unter anderem auch vom Goethe, der nachher 50 Jahre später auch das Lauterbrunnental ist, kam besuchen, die ganze Region. Und so sind ein ganzer Haufen Wissenschaftler, Gelehrte, Künstler, Kunstmaler und so weiter und so fort sind da hierher gekommen. Nachher hat das immer zugenommen, es sind auch wohlhabende Gäste aus allen Teilen von Europa sind da hierher gekommen. In der Mitte des 19. Jahrhunderts hat nachher das Golden Age vom Alpinismus angefangen. Das war dann, wo die Berge alle zusammen zum ersten Mal bestiegen wurden. Mit Ausnahme von der Jungfrau, die ist ja schon 1811 bestiegen worden. Aber die anderen, der Mönch 57, Eiger 58 und dann fortlaufend bis gegen 1900 ist ein Gipfel nach dem anderen bestiegen worden von den Alpinisten. Und so richtig angefangen hat die ganze Geschichte mit dem Tourismus für die Normalsterblichen, wie wir jetzt sagen, für die, die nicht ganz in die grosse Höhe sind gegangen, hat nachher angefangen mit dem Bau von der Rigibahn beispielsweise 1874. Dann ist es so richtig losgegangen. Man kann sagen, dass zwischen 1880 bis 1890 ist ganz sicher die Hochburg vom Tourismus ist Interlaken gewesen. Dort haben die Gäste gewohnt. Aber was haben die gemacht? Die haben Ausflüge gemacht ins Lauterbrunnental, ins Grindelwaldtal. Im Jahr 1886 sind die Pferdefuhrwerke gezählt worden, die ins Lauterbrunnental gefahren sind während dem ganzen Sommer und nach Grindelwald. Was glaubt ihr, wie viel? 24'000 Fuhrwerke nach Lauterbrunnen, 18'000 nach Grindelwald hin und wieder zurück. Also eine riesige Menge von Gästen pro Sommer. Und wieso sind die gekommen? Die wollen die ganz berühmte, bekannte Alpenwanderung machen. Lauterbrunnen, Wengen, Wengerenalp, kleine Scheidegg, Grindelwald und dann weiter über die grosse Scheidegg nach Meiringen. Das war damals das Ziel von diesen Gästen. Die ersten Hotels, die sind in der Höhe gebaut worden. Also das auf der kleinen Scheidegg 1834, Gasthaus für Gemse haben das geheissen. 1835 das unten auf der Wengerenalp und die Hotel unten in Wengen beispielsweise oder auch in Mürren, auch in Grindelwald, die sind alle nachher erst mit dem Bau von der Wengerenalbbahn sind die nachher gebaut worden. Vorher ist es so gewesen, dass die Kutscher, die die Gäste ins Lauterbrunnen und Grindelwaldtal gebracht haben, die sind heftig an Widerstand geleistet gegen diese Bahnen. Haben nie können machen, Gott sei Dank ist die Bahn gekommen. Und mit der Bahn ist natürlich nachher der Tourismus einfach gewachsen. Der Sommertourismus. Der Wintertourismus hat ja erst angefangen, kann man sagen, in der Saison 1909 auf 1910.
No. Okay. You wanna go first for the Tirol, yeah?
Yeah.
Or skiing, or what you do first?
I think this.
What? Yeah, I think so. That's the most cute.
Auf dem Jungfraujoch. Junge Leute suchen den Kick und sausen auf dem Gletscher an einem Drahtseil mit kleinen Rollen 200 Meter durchab. Sie schlitteln, fahren Ski oder machen eine Schneeballschlacht. Drinnen lockt der Eisballast.
So, von heute, ja.
Ich bin einfach völlig verblüfft, was man hier machen kann, wie sie da ausgestaltet haben. Und eigentlich eine Freude von diesen Schneefiguren, Eisfiguren, einfach traumhaft. Super.
Das Neueste seit ein paar Monaten ist die Alpine Sensation, ein Tunnel zwischen Sphinxhalle und Eispalast. Ein 3D-Kino für das Gefühl des Fliegen. Leuchtig weisse Edelweiss an der Wand, eine riesige Schneekugel mit Swissness Pur Alpenmotiv und heile Welt. Ein Förderband bringt einem vorbei an altmodischen Fresken. Die Alpen in der Romantik, die Geschichte vom queeren Zeller und der Jungfraubahn, die 30 Namen von den tödlich verunglückten Mineuren vor 100 Jahren. Eine Attraktion für wenn es schlecht Wetter ist. Der Herr über die ganze Technik auf dem Jungfraujoch und verantwortlich für die Sicherheit hier oben ist der Andreas Weiss. Gibt es auch Sachen, wo Sie schauen müssen, dass es nicht Probleme gibt, dass es nicht plötzlich eine Panik gibt oder so?
Ja, das sind natürlich auch die ganzen Sicherheitsfragen. Also einerseits, es kann irgendwie eine Panik ausbrechen, weil irgendjemand etwas Schlechtes macht oder irgendetwas anzettelt oder dann sicher auch die ganzen Brandsachen, wo ich bin nur Feuerwehrkommandant und muss da ein bisschen dazu schauen. Und dann, was vor allem auch ist, die ganzen Aussenanlagen auf dem Gletscher raus, oder? Wir müssen wissen, die Gäste, die sind hier im hochalpinen Gelände, die kommen irgendwo aus dem asiatischen Raum zum grossen Teil und haben keine Ahnung, was für Gefahren, was für Risiko das da sind. Und jetzt haben wir gerade so einen Alarm. Jetzt ist es gerade so, dass irgendwo jemand, ein Gast wahrscheinlich, zur Dienerin gegangen ist, die er nicht hätte sollen. Wir haben das überwacht. Und ihr seht, das ist jetzt hier im zweiten Stock. Ist so ein Exit-Tür aufgegangen. Und jetzt geht dann jemand schauen, was da los ist.
Das gibt es etwa mal, so einen Alarm.
Ja, da haben wir natürlich täglich, je nachdem, x-fach. Ja.
Wir haben es vorhin von den alpinen Gefahren, wo sich die Leute nicht bewusst sind. Was zum Beispiel müssen Sie für den Gast schauen, weil der Gast keine Ahnung hat?
Ja, also wir sind auf dem Gletscher hier. Es hat Gletscherspalten. Es hat zum Teil sie noch gerade nicht weit vom Ausgang vor sie Hänge, wo die Lohen nicht kommen können. Und wir müssen auch schauen, dass wir das sichern können, dass wir es absperren können, weil sonst laufen die da einfach gerade in uns drin.
Als ich rausgekommen bin, hinten raus, habe ich gesehen, haben drei Leute haben, an den Netzen gearbeitet, wo wahrscheinlich keine Geröll montiert sind.
Ja, also ich war noch einer von denen. Ich war vor dem Mittag auch noch draussen. Es ist so, dass wir dort Steinschlagnetz haben. Ein Problem ist sicher auch der Permafrost da hinten. Und da sind wir gerade dran, dort ein bisschen sanieren und Kontrollarbeiten zu machen.
Der Gast hat keine Ahnung von nichts. Und wenn jetzt der Gast einfach weiter runter geht und immer weiter runter und zu einer Spalte kommt, gibt es irgendeinen Alarm oder lässt man die einfach gehen?
Nein, also es ist so, dass wir haben es eingezäunet. Wir haben nur den Weg, der jetzt Mönchsjoch ist, der ist markiert. Und der Gast zählt eigentlich oder sieht genau, wenn er den kontrollierten Bereich verlässt. Dann ist es aber auch so, dass wir einen Alpinisten oder Gäste, die im Berg Tirol machen und die, wenn sie einfach darüber ausgehen, dann sind sie dann selber verantwortlich.
Man sollte grundsätzlich nicht schubladisieren, jeder Mensch ist ein Individuum. Trotzdem gibt es ja Personengruppen von bestimmten Ländern, die halt sich so oder ein bisschen anders verhalten, so ein bisschen das Herdenverhalten, oder? Was ist so ein bisschen typisch für welche Nation da oben? Oder kann man das gar nicht auseinanderhalten?
Ja, es ist, also wir können das schon ein bisschen auseinanderhalten, dass die sich schon nicht alle gleich verhalten. Wir haben zum Beispiel sehr viele indische Gäste und dort haben sich natürlich ganz anders verhalten, als zum Beispiel der Japaner, den wir noch vor 20 Jahren hatten.
Das heisst anders?
Also er ist einfach so im Ganzen auftreten, wenn er hat. Wenn ihr eine Japanergruppe habt von 30 Personen, merkt ihr vielleicht nicht einmal, dass sie dann nicht vorbeiläuft. Wenn eine Gruppe kommt, hinter, dann ist das wie irgendwo vielleicht Bombay am Markt. Ein Lärmen und ein Gehetze.
Nehmen wir mal an, dass jemandem schlecht wurde, ist abgesessen, ein, zwei Ohnmächtsanfälle, das gibt es halt immer wieder. Wie merken Sie, dass so etwas ist?
Ja, wir haben ja vorher gehört, pfeifen, das ist genau gleich. Also, es ist so, dass wir im ganzen Jungfraujoch haben wir so Helptaster verteilt, wo der Gast selber, vielleicht dem, was schlecht ist, oder sonst die Leute drumherum, können tricken. Und dann gibt es einen Alarm hier auf das Leitsystem. Man sieht dann genau, wo das ist. Man kann dann hier nebendran auf dem Bildschirm schauen, auf der Videoüberwachung sogar sieht man die Leute. Und dann geht die Person hier vom Stationsteam geht nachher vor Ort und dort das schauen, zu regeln.
Also Alarmknopf gibt Ihnen da ein Zeichen und dann können Sie die entsprechende Kamera, also alles ist mit Kamera bestückt, können Sie auftun?
Ja, wir haben nicht ganz alles mit der Kamera bestückt, aber auf diesen Grundrissplänen, die wir hier vom ersten Bildschirm haben, dort es dann genau mit einem roten Punkt signalisieren, welcher Taste das ist ausgelöst wurde.
Der Andreas Weiss arbeitet seit 25 Jahren hier oben.
Was sich sicher geändert hat, ist die ganze Klimasache. Also vor 25 Jahren hat man gesagt, auf dem Jungfraujoch schneit es das ganze Jahr. Jede Form von Niederschlag kommt in Schnee. Heute ist es so, dass wir Gewitter haben, wie im Mittelland. Die 0-Grad-Grenze, manchmal über Tage, Woche auf 4000 Meter Höhe. Und das hat sich natürlich auch gewaltig geändert.
Und was ändert in der Zukunft oben?
Geplant konkret ist wirklich noch nicht. Das ist so, dass man noch ein bisschen näher dem Ziel, näher vom Guyer Zeller, er hat ja eigentlich mit seiner Bahn auf eine Jungfrau-Gipfelwelle. Ich denke, aus heutiger Sicht ist gut, sind wir hier vom Jungfrau-Joch geblieben. Aber es gibt sich da Chancen. Am Ostgrad rauf, rund 300 Meter, einen Meter weiter rauf, ist eine Richtstrahlstation für Swisscom, wo nicht mehr gebraucht wird, wo jetzt abgebrochen wird und demontiert. Und im Moment ist man am Prüfen, ob man das irgendwie touristisch auch könnte nutzen.
Die Jungfraubahn, eine Touristenbahn, ein Jahrhundertbauwerk, seit über 100 Jahren. Und die Jungfrau, ein Berg mit einer Aura. Da sind sich alle einig.
Da sieht er einen riesigen, riesigen, grossen Kranz von wilden Bergen hier im Hintergrund stehen. Eine Vielzahl von strahlenden Gipfeln sieht er hier. Und mitten in diesen vielen, vielen strahlenden Bergen steht einer. Aber der tut nicht strahlen, der tut glänzen. Und das ist die Jungfrau.
Unser ehemaliger Werbechef, unser Direktor, der heutige Direktor, hat es fertiggebracht, diese Leute einfach hinzubringen, wenn ihr vom asischen Raum auf Europa kommt. Wenn ihr nicht die Jungfrau auch gesehen habt, habt ihr etwas verpasst von Europa.
Und jetzt kommen wir noch auf die Angst, die die Bevölkerung früher hat vor diesen Bergen. Dort kommt dann der Name, die Jungfrau, weil sie ist unnahbar. Sie ist eben tatsächlich eine Jungfrau, die nicht ist antastbar war. Und das hat natürlich auch zum Mythos beitragen, der Name und die Unantastbare. Oder?
Die finde ich so kolossal. Das ist ein einmaliges Erlebnis. Auch für uns Europäer. Die Steine, wo die Bahn aufgebaut worden ist, die Tunnel, wieder die Lücken, wo man kann Bergwelt bewundern.
Das Unglaubliche an der Bahn ist eigentlich die Lage dieser Bahn. Also, dass die tatsächlich von kleinen Scheideck bis eigentlich ins ewige Eis geht auf 3500 Meter.
Die Jungfraubahn, eine Pionierleistung und bis heute ein weltweiter Publikumsmagnet. Das war ein Doppelpunkt vom SRF1-Redakteur Jürg Oeninger.
SRF 1 Doppelpunkt.
Ebenfalls.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.